Technik, die was trägt. Ingenieurkunst, die bewegt. IMG-Cast, Technik in Aktion. Seid ihr bereit? Der Podcast geht jetzt los.
Herzlich willkommen zum Inchcast, dem Science Talk der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Unser heutiger Gast ist Dr. Christian Wesp. Er ist Partner bei EY, Ernst & Young, und KI-Spezialist und, das kann ich glaube ich so sagen, Enthusiast. Mit ihm haben wir uns über KI im Mittelstand unterhalten. Wir wollten wissen, wie blickt man eigentlich außerhalb von Kalifornien auf KI? Außerhalb von Konzernen und ohne riesige IT- und Innovationsbudgets. Wir haben ihn gefragt, wo wir im Mittelstand beim Thema KI stehen. Müssen Mitarbeiter mittelständischer Unternehmen jetzt alle Programmierer werden? Wie schaffen mittelständische Führungskräfte KI-freundliche Strukturen und sollten sie das überhaupt? Was kommt auf uns zu? Was weiß der Mittelstand noch nicht über KI, das er aber wissen sollte? Und ist Baden-Württemberg das deutsche Kalifornien? Herausgekommen ist ein extrem spannendes, aufschlussreiches Gespräch mit viel Bezug zur Praxis, das sowohl aus der Alltagsrealität erzählt, aber auch in die Glaskugel schaut. Übrigens, heute war ich allein im Interview, denn meine Kollegin Davina, mit der ich normalerweise unsere Gäste befrage, konnte heute leider nicht teilnehmen. Nächstes Mal ist sie aber wieder dabei. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Gut, Dr. Christian Wesp heute bei uns im Studio zu Gast. Herr Wesp, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, extra angereist aus Berlin.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Herzlich willkommen in unseren heiligen Podcast-Studios in Stuttgart-Bad Cannstatt. Herr Wesp, wir wollen heute über ein Thema reden. Ich habe es mal ganz provokativ genannt, KI im Mittelstand, Transformation oder Theaterdonner. Ich bin da so ein bisschen drauf gekommen. Wir haben ja als Kammer auch mal viele Veranstaltungen, den Ingenieure-Tag, verschiedene Infoveranstaltungen. Und da hatten wir auch natürlich Themen, also Digitalisierung eh, aber auch KI. Und da hatte ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass KI im Mittelstand einfach nochmal was ganz anderes ist als das, was uns diese großen Konzerne gerade vorleben irgendwie. Und gerade unsere Ingenieurbüros hier in Baden-Württemberg sind ja teilweise auch, sind ja nicht immer nur Konzerne, sind ja teilweise auch kleinere Unternehmen oder kleinere Büros. Deswegen fand ich das interessant, einfach mal KI nicht immer nur so aus Perspektive von irgendwelchen Tech-Bros oder aus Perspektive von Kalifornien auszudenken, sondern auch mal wirklich im Mittelstand.
Mhm. Was ja total Sinn macht, weil, ja.
Bevor wir da so ein bisschen reinstarten, Sie müssen mir auch erstmal erklären, was EY, Ernst & Young eigentlich macht und was Ihre Aufgabe da auch ist. Wir starten immer so ein bisschen rein mit drei, also damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genau sie einfach so ein bisschen visualisieren können. So als Mensch starten wir einfach mal drei rein mit drei persönlichen Fragen. Mhm. Die erste lautet, das wollte ich als Kind werden.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, als Kind war es mir gar nicht so bewusst, was ich werden wollte. Meinen Eltern war es irgendwie deutlich klarer. Ich weiß aber, dass ich als Kind immer neben meinem Bett also Wissenschaftsmagazine, PM und sowas hatte. Habe unglaublich gern mit Technik.
Sie macht die PM.
Das müsste ich mal gucken, aber zumindest die Nachfolge,
so
Spektrum in Wissenschaft ist wahrscheinlich das nächste, irgendwie, was jetzt so dran ist. Schwarze Löcher, sowas finde ich immer gut. Mhm. Ich habe immer alles mögliche an Technik auseinandergenommen, von Wecker, Fernbedienung, Elektrik. Habe mir auch ab und zu mal einen bösen Stromschlag auch als kleines Kind schon eingefangen, weil ich Sachen gemacht habe, die ich nicht hätte machen sollen.
Okay.
Und dann relativ früh auch Computer bekommen. Und mein Vater da irgendwie Faszination direkt immer gehabt. Damals 386er, wem das noch was sagt, mit Windows 3.11. Ich wusste gar nicht, was ich damit eigentlich mache, aber es war irgendwie, also dieser ganze Technikspektrum hat mir sehr viel, also da wusste ich, das wird irgendwas in die Richtung werden. Und dann, okay, als ich dann zum Abi auch gesagt habe, okay, ich mache jetzt Physik, war mein Vater klar, ja, das wusste ich eh von Anfang an. Obwohl ich eigentlich aus einer, sage ich mal, Familie komme, eigentlich auch Mittelstand. Mein Vater hat eine Firma gehabt mit 25 Mitarbeitern und da hätte ich auch durchaus auch in die Richtung gehen können, aber mein Vater hat gesagt, mach du, was du willst, und dann hat es mich dann doch sehr stark in die Technik gezogen.
Ja, yeah, okay. So stellte ich mir zu Beginn meiner Laufbahn meinen Arbeitsalltag vor.
Ja, auch eine sehr gute Frage. Ich habe schon relativ früh angefangen mit Nebenjobs. Insofern war für mich, sage ich mal, die inhaltliche Arbeit von wie gesagt, bei meinem Vater in der Firma mitgearbeitet, auch im Studium relativ früh, bei der Deutschen Bank zum Beispiel einen Job gehabt und da eigentlich sehr, sehr früh so reingeschnuppert, was mich dann aber doch, sage ich mal, insofern war der Arbeitsalltag zu dem, wie ich es mir vorgestellt habe, dann auch gar nicht so anders.
Mhm. Was hat Ihr Vater gemacht?
Also
was
für mein Vater war im Sanitärbereich, der hat da, sage ich mal, eine Firma rund um Badplanung, Heizungsplanung.
Also eher so handwerklich?
Genau, handwerklich, okay. Ja, durchaus, ja. Und genau, wie gesagt, ich dann ein bisschen andere Richtung abgebogen. Und was dann für mich aber schon ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser war dieses Mal, mit dann 8 Stunden oder mehr irgendwie im Schreibtisch, im Büro, Großraumbüro, solche Sachen. Von den inhaltlichen Themen, man bekommt Themen, Aufgaben, Probleme, Projekte und die zu lösen, zu treiben, das war dann eigentlich schon genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja, okay, interessant. Ich habe ja Medienwissenschaft studiert. Und
das wäre mein zweites, das habe ich auch fast gemacht.
Und ich habe mir tatsächlich zu Beginn meiner Laufbahn dachte ich immer so, ich weiß nicht, so vielleicht war ich auch ein bisschen zu naiv, aber man denkt ja immer, dass man jeden Tag so nur super aufwendige, tolle Texte, so Essay-Dossier-mäßig schreibt. Irgendwie, also dachte ich irgendwie, dass das abläuft. Und dann war ich dann schon sehr überrascht, dass der Arbeitsalltag dann schon auch viel so einfach Management und Koordination.
Ja, ja, also man löst jetzt nicht jeden Tag die großen Probleme. Das ist da auch der Punkt. Und ein Großteil von unserem Alltag, und da kommen wir, glaube ich, nachher auch noch zu, Richtung KI, ist dann doch, sage ich mal, lästige Themen, die man aber auch gar nicht so vielleicht irgendwie wahrnimmt als Zeitaufwand. Aber wenn wir jetzt gerade, wie gesagt, springe ich schon mal Richtung KI rein, aber da geht es ja oft darum zu sagen, was machen wir eigentlich den ganzen Tag, welche Themen können wir irgendwie von KI übernehmen lassen? Und wenn man dann feststellt, wie viel Tag vom Prozent vom Tag eigentlich Anführungszeichen produktiv ist. Mhm. Ich sage in Anführungszeichen, weil alles andere davon, was wir vielleicht jetzt nicht so als Wertschrift nehmen, ja auch dazu gehört. Sonst würde ja gar nichts laufen an einer Stelle. Yeah, also auch diese administrativen Sachen gehören ja genauso dazu. Also da sieht man doch schon mal, dass wie vielfältig auch der Alltag ist und dass es manchmal gar nicht so leicht zu greifen ist.
Ja, ja, voll.
Und das sieht man natürlich vorher jetzt nicht so ganz. Ne? Also guckt man von außen auf Firmen drauf, man guckt, was irgendwie der eigene Vater macht, die Familie macht, die Mutter arbeitet und dann ist das ja auch immer nur so ein kleiner Extrakt von dem, was man eigentlich auf der Arbeit tut.
Ja, ja, voll. Deswegen wünsche ich mir immer so, wann sind jetzt diese ganzen KI-Bots so weit, dass die dann auch wirklich alles administrative und manage- und koordinationsmäßige machen können und ich kann nur noch so schöngeistige Sachen machen, aber ich habe das Gefühl, so weit sind wir noch nicht.
Das ist einfach eine alte Utopie, die gibt es ja auch nicht zum ersten Mal jetzt.
Okay, und die letzte Frage, diese Errungenschaft beziehungsweise dieses bahnbrechende Projekt meiner Branche fasziniert mich bis heute. Ja, also Ihre Branche können Sie es auch weiterfassen, so vielleicht auch Technik oder Erfindung oder KI oder was auch immer.
Ja, also ich muss sagen, für mich ist, ich habe mich ja seit Anfang meiner Berufslaufbahn immer mit dem Thema Daten beschäftigt. Also wie kann man aus Daten wirtschaftlichen Mehrwert machen, Entscheidungen besser treffen, mehr Insights, wie es so schön heißt. Und da gab es durchaus einige Projekte, wo ich dachte, wow, man kommt aus entweder aus sehr, sehr vielen Daten, sehr klare Einsichten oder teilweise auch wenigen und verrauschten Daten, dann trotzdem Informationen, wo man sagt, da kann man wirklich gute Entscheidungen treffen. Also gab es von Konsumgüterhersteller global einfach auch mal gesagt, in welchen Märkten er wie tätig sein soll. Und das war jetzt tatsächlich dieses aus sehr, sehr wenigen Daten noch sehr viel Information rauszubekommen, das fand ich interessant. Wir haben für einen anderen, also da gab es ein paar Dinge und jetzt natürlich auch, sage ich mal, mit dem, was für mich dann schon mal auch ein Sprung war, ist über die Jahre zu sehen, wie natürlich auch der Digitalbereich stärker geworden ist, wie aus E-Commerce am Anfang das Internet natürlich noch sehr belächelt worden ist zu jetzt einer wirtschaftlich treibenden Kraft und ich glaube jetzt mit KI werden wir was Ähnliches sehen. Da hatten wir auch jetzt im Sommer mit einem deutschen Konzern ein schönes Projekt, wo wir im Finanzbereich dann auch im Prinzip über agentische Prozesse eine P&L-Kommentierung, also quasi der Gewinn- und Verlustrechnung und der KI dann beigebracht haben zu sagen, was hat eigentlich jetzt die Veränderung zum Vormonat getrieben und das zu kommentieren und auch zu sagen, was waren eigentlich die Gründe hinten dran. Und für mich war das insofern faszinierend, dass wir aus einer sehr vorher mechanischen Welt, ich muss mir die Regeln für Computer überlegen, damit ich irgendwas automatisieren kann, jetzt eher zu, ich gebe die Problemstellung vor und das Gerät oder die KI macht es entsprechend, wenn sie in der Lage ist. Und der ganze Prozess statt eine Woche dann zwei Stunden gebraucht hat. Und das ist also dieser transformative Charakter, das hat mich da schon an der Stelle, neben der Technik, die auch Riesensprünge macht, irgendwie schon fasziniert, wie man bestimmte Sachen einfach beschleunigen kann, ganz anders machen kann oder wie wir halt auch, wie gesagt, mit dem Thema aus Daten Entscheidungen treffen. Mhm. Daten sind ja erstmal was ganz Abstraktes und plötzlich nutze ich das dann, um dann irgendwie, Anführungszeichen, richtige Entscheidungen zu treffen, die irgendwie vielleicht besser sind, als wenn ich es nur aus dem Bauch heraus gemacht habe. Und das sehen wir natürlich ganz viel.
Irgendwie fällt mir jetzt gerade noch eine Viertel.
Ja, gerne.
Und zwar, weil Sie das jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, Sie beschäftigen sich mit Daten und so, oder vielleicht ist da mein Gehirn irgendwie anders, aber Brauchen Sie dann eigentlich so privat so ein totales Gegengewicht, wenn man so den ganzen Tag immer nur so mit Logik und so arbeitet? Sind Sie dann privat dann irgendwie Jazzmusiker oder so?
Ich bin tatsächlich, spiele tatsächlich Klavier und Gitarre und will jetzt vielleicht irgendwann auch Schlagzeug anfangen.
Okay.
Jetzt, das klingt jetzt doof, aber so ein richtiger Ausgleich ist das für mich nicht, weil auch Musik sehr strukturiert ist und sehr oft mit, da gibt es ja dann Musiktheorie und Logik und dann fängt man auch wieder dran an, über nachzudenken. Und nein, tatsächlich mein Ausgleich ist, also natürlich ein bisschen Sport, aber vor allem ganz viel Zeit mit meiner Familie, meiner Tochter, Tieren zu Hause. Okay. Wir sind jetzt auch, wie gesagt, vor ein paar Monaten umgezogen und jetzt in ein recht altes Haus und da jetzt einfach mal zu handwerken und mal nicht mit dem Computer was zu machen, ist auch ganz gut. Wobei ich auch privat natürlich sehr, sehr gerne programmiere und mich mit dem beschäftige. Das ist natürlich so ein, ich sage so ein bisschen, habe ich einen Beruf hier auch zum Hobby gemacht und umgedreht, Hobby zum Beruf.
Ja.
Aber ich glaube, es ist einfach die persönliche Neigung.
Okay.
Deswegen ist es jetzt, ist jetzt für mich durchaus nicht nur ein Job, sondern ich nutze mich ja sehr, sehr viel.
Ja, okay, cool.
So wie aber sein Ausgleich braucht man schon,
Weil bei mir, also ich gucke ja, also mein Job besteht auch eigentlich zu großen Teilen darauf, auf dem Bildschirm zu gucken und ich merke dann immer so, ich kann auch dann nach Feierabend auch keine Bildschirme sehen und kann auch mein Handy nicht mehr benutzen oder so, weil ich mir so denke, boah, ich müsste jetzt mal wieder sowas, so, also ich lese auch bewusst so nach Feierabend nur zum Beispiel auf Papier, weil das ja irgendwie so einen anderen Lesewiderstand hat irgendwie und ich habe mal so ganz stark das Gefühl, man braucht da so einen Ausgleich. Aber vielleicht irgendwie, vielleicht ist es nicht bei jedem Menschen so. Ja, spannend.
Naja, aber Sie lesen dann trotzdem.
Ja, das stimmt.
Ist ja dann auch schon wieder Beschäftigung mit dem Eigentlichen,
also, das stimmt. Also ich beschäftige mich dann privat auch oft dann auch nur mit Texten wieder, das stimmt. Ja. Okay, wir wollen reinstarten, Herr Wesp. Ich würde sagen, als erstes erklären Sie uns so ein bisschen, was macht Ernst & Young überhaupt generell und was machen Sie da?
Genau. Also Ernst & Young bzw. EY ist einer der sogenannten Big Fours, wie es so schön in der Industrie heißt, also einer der großen weltweiten Beratung und Wirtschaftsprüfungen. Einige kennen EY ähnlich wie PwC und Deloitte und KPMG aus der Wirtschaftsprüfung. Das ist aber nur ein Teil davon. Wir haben natürlich auch einen großen Bereich, der sich mit Tax und Steuern beschäftigt und ein Bereich, in dem ich auch bin, rund um Wirtschaftsberatung, Unternehmensberatung, Managementberatung, wie es so schön heißt. Und ich bin dort im Bereich der Strategieberatung, das heißt für C-Level, oberes Management, für Wachstumsthemen, für Innovationsthemen, Transformationsthemen, dort unter der Marke EY Parthenon. Und wir beschäftigen uns ganz stark, Unternehmen zu helfen. Wo sind neue Wachstumschancen? Wie müssen sie sich sozusagen neu aufstellen, um das Wachstum auch zu erreichen oder vielleicht auch, sage ich mal, sich fit für die Zukunft zu machen. Also dann Thema Transformation. Das kann im ganzen Unternehmen sein, das kann auch auf funktionaler Ebene sein. Und wir haben den Bereich der Transaktion. Das heißt, im Prinzip, wenn man ein Unternehmen, ein anderes Unternehmen zukaufen möchte oder sich aufspalten möchte oder, sage ich mal, Private Equity, gibt es ja auch im Bereich dann kleinere Mittelständler, die dann von Finanzinvestoren, Private Equity und Investoren mit unterstützt werden. Solche Themen und Transaktionen beteiligen wir auch. Mhm. Und ich persönlich bin, wie gesagt, im Bereich der Strategie und leite auf Europaebene das Thema KI bei uns, Künstliche Intelligenz und sowohl auf der Seite Richtung Produktangeboten, Serviceangeboten für unsere Kunden, als auch für das Thema, wie bauen wir eigentlich dann Teams bei uns auf, die das auch entsprechend anbieten können.
Mhm. Okay. Und jetzt fanden wir ja unter anderem auch so spannend an Ihnen als Gesprächspartner den Umstand, dadurch, dass Sie ja auch beraten, dass Sie ja dann wahrscheinlich auch Einblick haben in alle möglichen konkreten Cases, in alle möglichen Unternehmen oder auch Konfliktfälle oder was auch immer. Und da würde mich noch interessieren, wie sieht denn so ein exemplarisches Projekt aus? Also mit welchem Anliegen klingeln Unternehmen überhaupt an ihrer Tür und was passiert denn?
Genau. Für großen Konzern oder sagen wir mal Mittelständler?
Schon eher, also es ist auch super interessant vom so aber, diese Konzernstrukturen, aber eigentlich ist unser Thema jetzt
genau,
eher
Mittelstand. So Mittelstand. Also da gibt es, ich kann ein Beispiel machen, was das ich auch gemacht habe, sowohl aus einem klassischen Projektsicht als auch aus einer Datensicht war das damals, Mittelständler im Textilbereich und dort ging es um das Thema, wir haben zu viel Bestand, wir haben Probleme, sage ich mal, in der Bilanz, was Überbestand angeht, was natürlich aber auch dann Working Capital, also Kapitalfluss und Liquiditätsthemen angeht und wie kriegen wir das gelöst, dass wir weniger Kapitalbindung haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite will ich halt auch unser Ergebnis verbessern, weil alles, was wir im Lager zu viel haben und nicht verkaufen können, ist natürlich eine Abschrift. Und da ging es dann darum zu verstehen, einmal im Unternehmen, was sind sozusagen die unternehmenseigenen Mechaniken, die dazu führen, dass es diese Überbestände gibt. Also das heißt, wie können wir die verringern, abstellen, welche Prozesse muss man ändern, welche Incentivierung vielleicht auch und so weiter und so fort. Und das haben wir dann natürlich auch sowohl klassisch mit Interviews, Analysen etc. begleitet, als auch mit der relativ großen Datenanalyse einmal durchs Unternehmen durch, um dann wirklich zu sagen, in dem Bereich gibt es folgende Hebel, die es auslösen und die wir auch irgendwie lösen können. Und dann bei dem Unternehmen aber auch danach, geholfen, das Thema Bilanzierung deutlich zu verbessern von der Geschwindigkeit her, mit einer Art Automatisierungstools. Habe den Kollegen dann vor Ort auch geholfen, im Prinzip entsprechendes Training zu machen, dass sie das auch selbst benutzen können und umsetzen können, damit die auch da ihre Prozesse deutlich verschlanken können. Ansonsten, wie gesagt, sind typische Themen, was ich gerade gesagt habe, Transaktionen. Unternehmen will sich kaufen lassen oder will kaufen. Und dann gibt es natürlich das Thema, wir schauen in andere Unternehmen rein und machen dort die sogenannten Diligence, also die Bewertungen und natürlich auch die Checks, macht das kommerziell, passt das, ist das ein gutes Unternehmen, die Wettbewerbsfähigkeit beurteilen, solche Sachen. Oder sage ich mal natürlich auch dann das Thema anderes Unternehmen, Mittelständler, eher im E-Commerce-Bereich, die expandieren wollten über Europa. Und die Frage war, passt denn meine Marke und mein Produktsortiment und die Kundengruppen, die ich jetzt zum Beispiel in Deutschland spreche, kann ich das genauso nach Frankreich oder nach Niederlande oder in die Nordics zum Beispiel transformieren oder muss ich mich da irgendwie anders aufstellen? Und was wir da gemacht haben, entsprechend auch dann die jeweiligen Länder zu analysieren, wie ist dort im Prinzip das Konsumentenverhalten, was wird erwartet, was ist, sag ich mal, die mögliche Marktgröße, das einmal kommerziell bewertet und dann Unternehmen sozusagen zu beraten, wie sie in diese Märkte eintreten können.
Okay. Und ich habe am Anfang meiner Laufbahn auch mal in einer klassischen Unternehmensberatung gearbeitet, in einer Einkaufsberatung. Und da waren die Consultants, die waren dann immer für Wochen weg und waren so richtig wie so ein Mitarbeiter von dem Unternehmen und saßen dann immer so mit im Büro.
Ja, so kann man sich das
kennen. Und sind sie dann auch mal, dass sie dann quasi immer so einen anderen Arbeitsplatz alle paar Wochen haben, oder?
Ja, also so kann man sich das ganz gut vorstellen. Man muss natürlich sagen, ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen vor Covid und nach Covid. Also vor Covid war das ganz klassisch, Montag bis Donnerstag beim Kunden mit im Büro und wirklich dann vor Ort, bis das Projekt rum ist und dann nächster Standort. Mittlerweile ist das sehr viel digitaler geworden. Also auch früher haben die Kunden drauf bestanden, wenn wir Berater beauftragen, dann müssen die bei uns sitzen. Mittlerweile ist das so, muss gar nicht so sein. Liegt aber auch zum Teil daran, dass die Unternehmen selbst natürlich auch dann digitaler geworden sind und gar nicht mehr alle Mitarbeitenden an einem Standort sitzen. Und dann ist natürlich auch effizienter, dass man sich dann digital deutschlandweit zusammenschalten kann. So, das kommt aber von Kunde drauf an und von manchen Projekten macht total viel Sinn, möglichst vor Ort zu sein. Wenn es geht, sind wir sehr, sehr gern vor Ort beim Kunden. Wie gesagt, manchmal, es wird eigentlich mittlerweile eher vom Kunden geregelt, wo wir sein sollen. Ja. Und insofern, aber ähnlich vom Konzept.
Ja, ist für Sie vielleicht angenehmer, ne? Weil dann muss man nicht immer so plötzlich so ein paar Wochen irgendwo in irgendeiner Kleinstadt im Hotel leben, oder?
Es ist anders. Ich bin sehr, sehr gerne beim Kunden. Es ist teilweise auch dann gar nicht so einfach, wenn das Team komplett digital ist, da dann auch wirklich dann guten Austausch zu haben. Also ich finde nach wie vor Gespräche mit Kunden, Gespräche mit dem Team auch dann vor Ort deutlich besser, einfacher, effektiver, als wenn man das digital macht. Insofern kann man im eigenen Bett schlafen, ist gut, aber Rest des Tages kann dann doch anstrengender werden.
Okay. Gut, Herr Wess, ich würde sagen, das soll als Einleitung genug sein. Ich würde gerne so ein bisschen tiefer jetzt ins Thema wirklich reinstarten. Und als erstes können wir vielleicht wirklich eine konkrete Standortbestimmung machen, weil wir haben ja am Anfang gesagt, ich hatte bei der Konzeption der Folge die Idee, dass ich nicht immer im Hinblick auf unsere Ingenieure in Baden-Württemberg nicht immer KI immer nur so aus dieser kalifornischen Perspektive denken will. Und ich habe so ein bisschen, ich arbeite jetzt im Bereich Marketing, PR, Redaktion, das ist auch ein anderer Bereich. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so KI alles revolutioniert, in jedes alles neu aufstellt, so eine Determinante ist, die quasi irgendwie alles so umkrempelt. Ich habe so das Gefühl, aber keiner benutzt ja KI anders, außer für LinkedIn-Postings und irgendwelche Bilder. Und habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, stimmt es überhaupt, dass wir in diesem riesigen, fast schon nicht nur Transformations-, sondern irgendwie kompletten Tabula-Rasa-Prozess so sind oder auf den zusteuern? Oder stimmt es überhaupt? Oder ist es irgendwie etwas, was uns als Mittelständler gar nicht betrifft? Also wo stehen wir überhaupt, Ihrer Erfahrung nach?
Ich würde, bevor ich darauf antworte, vielleicht einmal die Frage zurückspielen. Warum nutzen Sie es denn nur für LinkedIn und Medienthemen?
Also ich habe das Gefühl, dass, also ich beschäftige mich natürlich auch ein bisschen mit den Hintergründen von KI. Mhm. Und ich habe das Gefühl, okay, KI braucht ja immer Daten, um zu lernen. Und jetzt hat KI natürlich ganz viele Daten im Bereich LinkedIn-Postings analysieren und zu gucken, wie sieht ein guter oder erfolgreicher aus und kann das gut. Mhm. Aber wenn ich jetzt will, dass KI meine Steuerberatung macht oder mir wirklich verbindliche juristische Tipps gibt, dann hat er ja, vermute ich, nicht so viel, wovon er lernen kann. Weil ja nicht so viel, vermute ich, so viel wirklich grundlegende, gute, realistische Steuertipps oder so im Internet einfach überall sind. Und deswegen habe ich das Gefühl, KI kann irgendwie noch nichts anderes wirklich gut. Mhm.
Ich würde die Gegenthese aufstellen, wir haben KI noch nicht in der richtigen Weise integriert und die Werkzeuge außenrum gebaut, die es braucht dafür. Und da gehen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen tiefer ein. Also ich fange mal an, wenn wir von KI sprechen, das ist ja kein neuer Begriff, den gibt es ja seit den 1960er eigentlich schon, sobald die ersten Computer aufkamen und, sag ich mal, forschende Algorithmen und Regeln aufgestellt haben, da hieß es schon, oh wow, was eine Maschine jetzt plötzlich alles an Entscheidungen treffen kann, und dann kam relativ schnell der Begriff Intelligenz, künstliche Intelligenz auf. Und dann folgten ja immer wieder Jahrzehnte von Euphorie und Enttäuschung. Und haben wir trotzdem mal riesen Schritte gemacht. Wie gesagt, es gab ja in den 80er, 90er Jahren maschinelles Lernen. Die Blue-Schachcomputer hat den damaligen Schachweltmeister geschlagen.
Stimmt.
Das hatten wir dann vor 2015 plus minus ja dann auch das Thema mit dem Go. Also die Komplexität, die diese Maschinen dann handhaben konnten, ist immer mehr gewonnen. Aber wir haben uns eigentlich immer verschoben von, okay, wir haben eine bestimmte Set an Fähigkeiten. Am Anfang war es die Mathematik, Rechenregeln, dann war es quasi weiche Entscheidungsfindung immer. Wir haben uns sozusagen von Plateau gesprochen und gesagt, okay, das können die Maschinen jetzt super gut. Jetzt gut, aber Bilder, das können die nicht gut analysieren, oder Sprache. Oh, plötzlich war das in 2010 auch möglich. Und wir sind halt immer weitergekommen und es hieß eigentlich immer lange Zeit, ja, Sprache ist wahrscheinlich das Schwierigste, was wir machen können. Mhm. Sprache und Denken.
Okay.
Damals auch Adam Turing, der ja sozusagen der Urvater des Computers und der KI ist, der hat gesagt, dass er nicht glaubt, dass ein Computer irgendwie in naher Zukunft irgendwie Sprache knacken kann, weil er hat gar keine Ahnung, wie er das angehen möchte, super komplex, irgendwie nicht möglich.
Okay.
Und das war eigentlich auch lange Zeit der Konsens in der Wissenschaft, und plötzlich haben diese Sprachmodelle irgendwie Sprache generieren können. Also am Anfang wurden die gebaut für Sprachgeneration. Erstmal waren Experimenten, plötzlich waren die auch in der Lage, Sprache zu verstehen und dann auch drauf zu denken, und das hat auch die Forschungswelt irgendwie ziemlich überrascht, wie schnell das ging. Und das sind ja auch hergekommen mit großen Datenmengen, großen Rechenkapazitäten, die wir hatten für das Training. Und diese KI-Modelle, und ich sage jetzt extra Modelle, also diese Kerne, die sind plötzlich sehr, sehr mächtig geworden und auch kamen viel, viel schneller, als man dachte. Und ich glaube, jeder war überrascht, der zum ersten Mal mit ChatGPT gearbeitet hat, damals, als das rauskam, was für ein Unterschied das war, wie plötzlich Maschinen Sprache verstehen. Und ich weiß noch, es gibt ja durchaus Star Trek-Filme, wo dann immer mal ein bisschen so, ja, in dem Film haben die Charaktere sich dann lustig gemacht über die Vergangenheit, weil die Menschen damals noch mit Computern und Mausen und Tastaturen gearbeitet haben und nicht einfach mit PC gesprochen haben, weil das war damals undenkbar. Und plötzlich, plötzlich können wir das.
Yeah.
Aber ChatGPT war ja eines der am schnellsten adoptierten Online-Produkte überhaupt, also schneller gewachsen als jede andere Plattform innerhalb von einer kurzen Zeit. Also ich glaube, die Zeit bis 100 Millionen User, gibt es eine schöne Statistik. Es gab keine Plattform, die so schnell gewachsen ist wie ChatGPT. Und das lag natürlich daran, dass die KI-Modelle sehr, sehr spannend und mächtig waren, aber auch, dass die Benutzung sehr, sehr einfach war. Und das ist, glaube ich, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist jetzt ja nicht nur so, dass wir ein KI-Modell haben, weil das läuft ja auf irgendeinem Rechenzentrum, auf irgendeiner Grafikkarte ganz woanders, sondern wir müssen auch diese Nutzung einfach machen können. Und was der OpenAI damals gemacht hat, sie haben ein Chat-Interface, ein Web-Interface rumgebaut. Wenn ich die Modelle vorher nutzen musste, muss ich ja was programmieren, über Programmierschnittstellen auf meinem PC, ganz technisch, und plötzlich ist das ganz, ganz einfach in der Benutzung.
Ja.
So, und zurück zu der Frage, warum kann KI heute noch nicht so viel? Sie kann extrem viel, aber damit ich sie heute in der vollen Breite nutzen können möchte, muss ich relativ viel technisch machen. Da muss ich meine Daten anbinden, da brauche ich eine Infrastrukturplattform, da muss ich programmieren. Und ich sage jetzt mal, die Anwendungsfälle, wo ich gar nichts technisch können muss, sondern ich einfach nur als Nutzer es nutzen möchte, da gibt es noch nicht so viele Tools, Programme, Anbieter außenrum, sage ich mal. Die kommen jetzt in den letzten 2 Jahren, sind ja sehr viele auf den Markt gekommen. Und das ist, glaube ich, aber dieses, ich nenne es mal Ökosystem außenrum, Wir müssen uns erst die Werkzeuge, also KI in unsere Arbeitswelt und Werkzeuge einfügen und das ist ein Prozess, der etwas dauert. Mhm. Weil, jetzt mal Richtung Mittelstand gedacht, wir möchten ja nicht allen Mitarbeitenden sagen, du musst jetzt hier programmieren können und irgendwie KI-Experte werden, sondern es geht ja darum zu sagen, wie kann ich das möglichst einfach und sinnvoll und sicher natürlich auch nutzen. Mhm. Und das sind Sachen, die brauchen ein bisschen. Und da gibt es, glaube ich, Themen, die kommen vom Markt. Da sagt man wahrscheinlich jetzt in ein, zwei Jahren ist das in ganz vielen Standardprodukten drin. Aber es gibt auch Sachen, die da muss ich als Mittelständler selbst machen, dass meine eigenen Daten halt eben verfügbar sind, nutzbar sind, dass ich mir aber auch Gedanken mache, wie ich es nutze. Weil viele haben jetzt auch so ein bisschen die Erwartung, dass die KI meine Gedanken lesen kann und alles kann, was ich will. Und ich sage ihr aber gar nicht, wie ich es mache und wie sie es machen soll. Ja. Und oder wie man sie auch sinnvoll nutzt. Also es gibt oft die Diskussion nach Use Cases. Mhm. Und was ich halt auch sehe, ist, je mächtiger diese KI-Werkzeuge werden, desto weniger klar ist dieser 1, 2, 3 Anwendungsfallbereich, sondern eigentlich kann ich ganz viel machen. Das heißt, dass ich mir auch Gedanken machen muss, wie ich es sinnvoll einsetze. Aha. Und das ist natürlich so ein bisschen auch ein Lerneffekt. Ich sag mal so, wenn wir mal zurückschauen an die Anfänge von Tabellenkalkulationen und Computern, auch noch quasi vor Excel, da gab es ja auch durchaus einige Tools, da haben ja auch viele Leute drauf geschaut und gesagt, was brauche ich das denn eigentlich? Aha. So, und dann hat man festgestellt, okay, es gibt nützliche Bereiche. Und wie gesagt, Excel wurde am Anfang ja auch gebaut für Tabellenkalkulation. Und mittlerweile machen wir das ja für alles Mögliche, für jede Art von Planung und Checklisten und hast nicht gesehen. Und das war ja auch ein gewisser Prozess, bis man dann verstanden hat, was man das eigentlich, wie man das einsetzen kann, nutzen kann. Und natürlich, sage ich mal, muss doch erstmal breit ausgerollt werden. Und ich glaube, da befinden wir uns auch gerade. Die Technologie ist schon sehr, sehr weit. Sie reift noch weiter mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Die ist auch schneller, als man, was man vorher je gesehen hat. Also die Innovationsschritte und Sprünge sind wirklich noch alle paar Monaten enorm. Mhm. Was es auch ein bisschen schwieriger macht und auch zu Verunsicherung führt, weil zu sagen, ich warte jetzt mal ab, bis die Technologie soweit ist, stabil ist und dann plane ich dagegen gegen dieses Zielbild und dann sage ich, okay, dann weiß ich, ich muss ABC machen. Aus dem Mittelstand heraus ist auch schwierig, weil wenn sich dieses Zielbild ständig ändert und auch, sage ich mal, die großen Tech-Unternehmen auch gar nicht so genau sagen können, wie es jetzt in zwei Jahren aussieht von der Technik, dann führt das halt auch zu Verunsicherung. Und das ist natürlich so eine gewisse Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir gerade haben.
Ja, voll. Und glauben Sie, also wie wird sich das dann jetzt entwickeln? Glauben Sie, dass quasi auch Mittelständler eigentlich in Zukunft Leute haben müssten, die da reingehen in diese Verwerfung, dass man sich quasi mit KI beschäftigen muss und vielleicht sogar mal was programmieren muss oder so ein bisschen sich das aneignen muss, um dann auch wirklich das als komplexes Arbeitsmittel zu nutzen. Und wenn man das nicht macht, wird man immer mehr ins Hintertreffen. Oder reicht es? Also jetzt haben Sie gesagt, okay, in Software ist mittlerweile auch immer mehr KI drin. Trotzdem ist das ja dann letztlich irgendwie so eine passive Nutzung von KI. Ist es quasi notwendig, dass jedes Unternehmen Mitarbeiter braucht, der sich da so reinarbeitet, um dann irgendwann auch ein Konzept zu erstellen, wie man KI an seine persönlichen Bedürfnisse wirklich anpassen kann, um nicht immer in dieser passiven Situation zu bleiben, dass letztlich man immer nur dann Programme kauft, die so ein bisschen KI drin haben? Oder wie bemächtigen sich denn Mittelständler jetzt wirklich des vollen Potenzials von KI?
Also ich glaube erstmal, dass der Mittelstand besonders stark von KI tatsächlich profitieren kann. Mhm. Und warum sage ich das? Wenn wir uns große Konzerne anschauen, die haben natürlich große IT-Systeme, SAP und andere Standardsysteme, um einfach, sage ich mal, diese Skala abbilden zu können. Und haben auch von der Größe, sage ich mal, einen Bereich erreicht, wo halt auch einfach Prozessstandardisierung, Ablaufstandardisierung ganz, ganz wichtig ist. Aber der Mittelstand ist ja aus ganz, ganz vielen Gründen ja auch stark und innovativ. Und einer der Gründe ist auch, dass sie sich flexibel auch, sag ich mal, an neuen Gegebenheiten anpassen können und auch mal durchaus flexibler an Kundenanfragen und Bereiche etc. angehen können. So, und für mich hat KI immer da die Stärke, wo früher die alte Automatisierungsthematiken, es gibt ja das Robotic Process Automation, also Automatisierung gibt es ja schon länger, das hat aber auch, sage ich mal, Bereiche, wo man das nicht gut anwenden kann, weil es zu starr ist, weil es zu unflexibel ist und weil es sich vielleicht auch einfach gar nicht lohnt zu sagen, ich baue eine Automatisierungsschnittstelle, weil die Anzahl an Vorfällen zu gering ist. Und ich sehe schon, dass KI eine Flexibilität hier mitbringt, sowohl die Flexibilität auch des Mittelstands abzubilden, als aber auch, sage ich mal, Richtung Kundenkommunikation, wo ja eben nichts über standardisierte, also nichts ist falsch, aber viel, viel weniger über standardisierte Schnittstellen läuft. Dann wird ja viel über nach wie vor über schriftliche Angebote, über E-Mails, über direkte Kommunikation mit dem Kunden gemacht und nicht über, ich habe irgendwo ein Standard-System-Schnittstellen-Interface, das dann quasi gegen das Kundeninterface geht. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Und diese Flexibilität, das ist genau da, wo ja KI die Stärke hat. Insofern glaube ich, dass der Mittelstand schon durchaus da die Fähigkeiten erkennen wird, nutzen wird und auch nutzen, ja, zum Vorteil nutzen wird. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass der Mittelstand dass jeder Mittelständler jetzt eine komplette KI-Abteilung braucht, im Sinne von sehr, sehr technisch, sehr, sehr customized. Ich glaube eher, ich würde das sehr, sehr analog zu digital machen. Wir haben Unternehmen, die haben natürlich, ich meine, die meisten Unternehmen haben eine IT-Abteilung oder jemand, der sich mit dem IT-Bereich beschäftigt. Und dann haben wir durchaus ja auch Mittelständler, die eigene Digitalteams haben, um Kundenlösungen, Apps zu bauen, interne Abläufe, je nachdem, wo man im, sag ich mal, in welchem Sektor man ist. Und ich glaube, das wird sich durchaus mit KI erweitern, was technische Themen angeht. Mhm. Dann glaube ich aber schon, dass es Sinn macht, dass sich die Unternehmen durchaus fragen, wo können wir KI einsetzen für eine generelle Effizienz oder quasi auch eine generelle vielleicht Umsatzsteigerung. Und der Knackpunkt hier ist für mich, das muss gar nicht mal so aus einer sehr technischen Ebene passieren. Also sobald man bestimmte Standardwerkzeuge haben, die ja mittlerweile durchaus auf den Markt kommen und auch schon sind. Also wie gesagt, Copilot ist ja das große bekannte Beispiel, wurde am Anfang ein bisschen belächelt, ist aber mittlerweile durchaus.
Was ist das? Das ist so ein Buchhaltungssystem, oder?
Copilot. Nein, das ist von Microsoft sozusagen der Chatbot.
Ach, Copilot.
Also Microsoft Copilot, der Chatbot, am Anfang ein bisschen belächelt, mittlerweile durchaus sehr mächtig, weil es sehr gut in das Microsoft-System integriert. Das heißt, Outlook-E-Mails können verarbeitet werden. Ich kann also quasi E-Mails lesen, Entscheidungen drauf treffen, automatisch schreiben und verschicken lassen. Also solche Sachen gehen sehr gut und alle möglichen mittlerweile sehr, sehr mächtig. Und der große Vorteil, sage ich mal, von diesen Lösungen sind, man kann sie programmieren, man kann sie sehr flexibel einsetzen. Und der Witz, sage ich mal, an KI ist jetzt, die neue Programmiersprache heißt Englisch oder Deutsch. Ich muss jetzt nicht mehr sehr technisch reinprogrammieren, sondern ich gebe diese ganzen Prompt Instructions oder Skills, wie es jetzt irgendwie jetzt neuerdings heißt. Ich schreibe sozusagen systematisch runter, was diese KI-Bot oder Agent, den ich dann vielleicht baue, machen soll, tun soll und gebe ihm quasi den Ablauf vor, das Ziel, wie das Format, das rauskommen soll, aussehen soll, solche Sachen. Und ich muss das eben nicht mehr in einem technischen Umfeld machen, sondern ich schreibe das runter. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil, dadurch, dass wir eben halt nicht mehr so viele technische Expertinnen und Experten brauchen, sondern auch, sag ich mal, die Fachbereiche sich selbst mehr Gedanken machen müssen. Wir brauchen natürlich schon ein Grundlagentraining, wie man bestimmt diese Werkzeuge nutzt, aber das ist ja, glaube ich, mit jeder IT-Software so, die eingeführt wird, dass man da erstmal warm werden muss mit. Ja. Und ich glaube, dass das der große Vorteil ist, dass ich halt eben sehr viel mehr selbst machen kann. Man sieht das eigentlich auch, wenn man mal schaut, wo passiert gerade ganz viel im KI-Bereich. Und interessanterweise ist die schnellste und stärkste Entwicklung und Adoption im Konsumentenbereich, im Privatpersonenbereich. Das ist jetzt auch, sage ich mal, wenn man auf die Historie der Computer und IT schaut, eigentlich auch neu. Sonst kam das immer sehr stark aus der Wissenschaft. Teilweise kam es dann aus von Großkonzernen, die das Geld hatten, sich große Rechenanlagen zu kaufen oder vom Militär. Und jetzt ist tatsächlich seit 2010, würde ich sagen, sehr, sehr viel Entwicklung aus dem wissenschaftlichen Open-Source-Bereich, aber auch Privatanwender, die einfach mal entwickeln und machen. Und jetzt vielleicht ganz aktuell mal schaut, OpenClaw oder damals vor ein paar Wochen noch Moldbot, auch so ein KI-System, was eine Person aus Österreich entwickelt hat, die über Nacht sozusagen das Internet erobert hat. Und jetzt der Kollege jetzt auch, nicht Kollege, aber der verantwortliche Entwickler ist jetzt ja auch mittlerweile bei OpenAI eingestiegen.
Okay, wofür ist das auch einfach eine Text-KI, oder?
Das ist wie hat es der Entwickler gesagt, das war sein Versuch, mal zu sagen, was passiert, wenn wir eine KI, einen KI-Chatbot bauen, der komplett losgelöst ist von Restriktionen, der auf seinem PC machen kann, was er will.
Okay.
Und und das ist die nächste Stufe. Man war bis jetzt immer sehr vorsichtig mit zu sagen, okay, man muss aufpassen, welche Daten die KI bekommt und was für Entscheidungen sie treffen kann. Und dass das alles, sage ich mal, in einem geschützten Rahmen ist. Und er sagte, ich gebe der KI den vollen Systemzugriff auf meinen Computer, die kann installieren, was sie will, die kann auf alle Daten zugreifen, die kann machen, was sie will. Ja, und dadurch, dass diese KI-Modelle, von denen wir auch eben schon gesprochen haben, mittlerweile so mächtig sind, ist das Wahnsinn, was da rauskommt, welcher Geschwindigkeit. Und es ist auf der einen Seite ein Sicherheitsalbtraum, weil dann die KI anfängt, so irgendwie zu sagen, okay, ich ah, du stellst mir eine folgende Frage. Ich habe zum Beispiel, am Wochenende habe ich probiert, habe ich das einmal ausgetestet, habe gesagt, ich hätte gerne eine To-Do-Listen-App. Ich brauche eine Einkaufslisten-App, ich brauche irgendwas, um meine nächste Party zu planen. Und dann hat die gesagt, okay, kann ich nicht, aber ich programmiere es einfach mal. Und dann fing das Ding an, wirklich selbst zu programmieren. Und nach 10 Minuten kam es zurück und gesagt, so, ich habe jetzt hier 2 neue Dashboards aufgestellt, hier ist ein neuer Service und alles etwas, was, sag ich mal, Copilot oder ChatGPT könnte, wenn ich es händisch machen würde. Mhm. Und das Projekt oder diese Bibliothek sozusagen oder dieser Ansatz hat gesagt, okay, lass das die KI alles selbst machen. Die fragt nicht, ob sie es darf, sie macht einfach. Mhm. Und da war ich sehr erstaunt über die Geschwindigkeit der Ergebnisse, die zurückkam. Aber dadurch, dass ich überhaupt nicht mehr reinschaue, wie der Code aussieht, was das macht, kann das halt auch nach hinten losgehen. Also da gibt es auch viele Berichte von Personen, die der KI die Kreditkarte gegeben haben und dann hat die KI irgendwie, ist auf Einkaufstour gegangen oder hat sich irgendwelche Rechenservices gemietet oder, ne? Das ging so weiter halt. Mhm. Oder hat Software geschrieben, die sehr unsicher war.
Ja.
Also das sind dann so, hat dann ihre eigenen Thematiken, aber es zeigt, was ich damit sagen wollte, um zurück zum Thema zu kommen, da kommt gerade sehr viel Innovation eher von Privatpersonen, kleine Unternehmen, Startups oder auch Mittelständler. Also wie gesagt, in Europa gibt es durchaus auch viele Player, die man gar nicht auf dem Schirm hat, aber auch die im KI-Bereich sehr stark sind.
Okay.
Und wie gesagt, das kommt eben, weil es jetzt viel mehr auf die Ideen ankommt und auf wie nutze ich es richtig, als auf ich muss extrem viel Technik verstehen. Okay. Insofern, ja, ich glaube, der Mittelstand kann sehr stark davon profitieren. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass das Thema, sich mit KI zu beschäftigen, sehr wichtig sein wird. Genauso wie es wichtig ist, mit digital sich zu beschäftigen oder auch mit IT.
Ja.
Aber eben nicht aus einer reinen Tech-Programmier-Ecke, sondern aus einer, wie nutzen wir es eigentlich effizient? Und auch dadurch, dass es ja wirklich neu ist. Also ich sag mal so, die Fähigkeiten sind neu, wir müssen auch erstmal lernen, mit umzugehen. Also auch nicht nur dieses, wo können wir es nutzen, sondern auch, was kann es jetzt wirklich für uns? Wie nutzen wir es am besten? Wie kriegen wir es auch umgesetzt? Weil ich glaube, nach wie vor die Nutzung im Alltag ist, das ist durchaus so ein Perspektivwechsel, den man dann irgendwie noch einnehmen muss. Das ist gar nicht so einfach. Das sehe ich auch bei uns. Dieses Thema Change Management oder quasi Adoption ist nichts, was über Nacht funktioniert. Das braucht ein bisschen Arbeit. Und man muss auch ehrlich sein, dadurch, dass die Entwicklung so schnell ist, wenn ich jetzt vor einem halben Jahr gesagt habe, das funktioniert nicht, das kann die KI nicht, kann jetzt die Antwort völlig anders aussehen.
Ja.
Und deswegen ist das auch keine einmalige, ich habe es jetzt mal getestet vor 2 Jahren und war blöd und wir brauchen das nicht.
Ja.
Und das macht es halt auch nicht einfacher.
Ja, verstehe. Aber da haben Sie gute Verbindung hergestellt und zwar Faktor Mensch. Wie sieht es denn da aus, auch in Ihren Projekten? Weil ich kenne das so ein bisschen aus, also es gibt ja in der Planungsbranche Ingenieure und Architekten, haben ja auch, gibt es ja den Überbegriff BIM, Building Information Modeling.
Ja.
Und da gibt es dann immer so ein bisschen, oder gab es so die letzten Jahre immer so eine Diskussion, dass so auch ganz viele Planer gesagt haben, eigentlich brauche ich das nicht. Weil man kann auch, also es entscheidet sich, ob eine Planung gut ist, entscheidet sich nicht daran, ob sie digitalisiert ist. Und andere haben gesagt, hey, natürlich, das ist die Zukunft. Also es, fies gesprochen, scheiterte dann auch manchmal die Digitalisierung dann so am Faktor Mensch oder daran, dass natürlich, klingt jetzt so ein bisschen verurteilend, aber dadurch, dass natürlich dann auch viele Personen, die das nicht kennen, auch dann einfach standhaft der Meinung sind, dass sie das nicht brauchen. Wie ist es jetzt mit KI? Die Mittelständler, zum Beispiel Ingenieure, aber auch andere, alle anderen Mittelständler, die jetzt arbeiten und Lösungen für Alltagsprobleme finden, keiner von denen wurde ja mit KI sozialisiert. Ist es logischer, also so stelle ich es mir vor, logischerweise hat keiner wirklich das Bedürfnis zu sagen, wir müssen jetzt KI für alle Probleme irgendwie so implementieren. Mhm. Kann deswegen dieser Prozess nur so langsam stattfinden, vielleicht sogar verbunden mit einem Generationswechsel? Oder was für Erfahrungen machen Sie da so mit Menschen? Ich habe so, also vielleicht ist es zu anders, aber ich fand vor ein paar Jahren, als diese VR-Brillen aufkamen, da hieß es so, ja, ab jetzt wird so alles anders, weil alle Menschen wollen ab jetzt diese VR-Brillen benutzen. Und ich habe das Gefühl, das ist aber nie passiert, weil ich kenne bis heute niemanden, der privaten Interesse an so einer VR-Brille hat. So. Wie sind da Ihre Erfahrungen irgendwie? Inwiefern scheitert sowas dann am Mensch oder auch nicht? Und braucht es einen Generationswechsel, um sich zu etablieren?
Also, Ich würde, wenn ich es jetzt mal wirklich vereinfachen würde, würde ich für mich sagen, ist KI die nächste Stufe der Digitalisierung. Mhm. Ganz einfach. Da passiert nämlich ganz viel und ich würde sagen, das ist ein kompletter Paradigmenwechsel, aber jetzt mal von der Technik losgelöst, wenn wir es mal nüchtern jetzt aus einer Mittelstandsperspektive betrachten, ist das für mich die nächste Stufe der Digitalisierung. Und auf die Frage, brauchst du einen Generationswechsel? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das Thema Änderung in der Arbeitswelt und Transformation, dass man Sachen anders und neu macht, das gibt's eigentlich ja auch schon immer. Mhm. Es hat die Geschwindigkeit, glaube ich, zugenommen, in denen wir Änderungen sehen. Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich etwas, was wir generell in der Gesellschaft gerade haben. Aber Umstellung auf neue Arbeitsweisen ist ja durchaus schon länger. Ich sage, manche Berufsumfelder, die waren noch sehr viel länger klassisch analog unterwegs. Bei anderen gab es natürlich auch schon das Thema, ich sag mal so, Controlling, Finanzcontrolling. Das war ein Bereich, der durchaus sehr früh auch schon mit digital und Computern und Rechenmaschinen konfrontiert worden ist. Und da gab es ja durchaus mehrere Effizienzsprünge über die letzten Jahrzehnte. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie groß es ist, der Aufwand für Menschen persönlich, sich umzustellen. Und es ist natürlich auch, sage ich mal, so eine Mischung aus, ich muss mich selbst weiterentwickeln und das Unternehmen, mein Unternehmen, muss aber auch die richtigen Rahmenbedingungen dafür bereitstellen, dass ich überhaupt irgendwie die richtigen Werkzeuge dafür habe, um KI auch nutzen zu können. Da müssen ja ein paar Sachen zusammenkommen. Und an vielen, was ich jetzt bei vielen Kunden auch höre, ist immer noch ein bisschen Henne-Ei-Problem, so von wegen, was bringt es mir denn eigentlich? Ja. Ich will erst genau wissen, was es mir bringt, bevor ich was mache. Und wir sehen natürlich, wie gesagt, schon die Anwendungsfälle, wo man es genau runterpinnen kann, aber es ist halt breiter. Es ist jetzt quasi nicht ein Werkzeug, sondern es entwickelt sich jetzt zum Universalwerkzeug und deswegen kann man es auch gar nicht so genau runterbrechen. Mhm. Gesagt, für mich ist es tatsächlich eher ein Thema, dass, und das ist wie gesagt nicht nur KI, sondern auch das Beispiel eben mit der Digitalisierung, fand ich ein gutes. Den Mehrwert sieht man nicht direkt am Anfang. Das ist natürlich eine große Hürde. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das jetzt einführen, dann ist das ein Aufwand, ich muss mich einlernen, ich muss dann quasi auch die ersten Wochen, sage ich mal, mich umstellen. Dann dauert es vielleicht doch erstmal länger und ich denke mir, was soll das denn mit der ganzen KI? Und die Effizienz kommt ja dann erst hinten raus. Mhm. Und das ist nämlich jetzt auch nicht nur ein KI-Thema, sondern ein menschliches. Also ich muss mich bei solchen Sachen erstmal überwinden, überhaupt dann da auch irgendwie zu sagen, okay, ich beschäftige mich und ja, das ist eine Frustration. Und gerade wenn ich im Arbeitsalltag wirklich viel zu tun habe und wenig Zeit habe, dann kommt noch was oben drauf, dann ist das halt schwieriger. Und dann würde es uns, glaube ich, an vielen Stellen auch gut tun, wenn wir mal so ein bisschen den Hype, aber auch so die extrem hohen Erwartungen und auch die Mystifizierung von KI mal rausnehmen würden. Ja. Weil ich oft feststelle, dass wenn Menschen dann das Wort KI hören, dann ist schon fast eine Schockstarre. Ja. Und dabei sind die Themen, die wir sprechen, dann gar nicht mal so, was macht die KI genau und worum geht's da, sondern eigentlich eher die Digitalthemen, Toolthemen außenrum, aber dann sobald halt diese Schockstarre eintritt, weil man denkt, okay, KI, das ist viel zu kompliziert für mich, was ja nicht der Fall ist, dann macht's das halt auch nicht leichter.
Ja.
Und natürlich aber auch ein extrem hoher, auf der einen Seite gibt es halt dann sagen, damit will ich nichts zu tun haben oder das brauchen wir nicht. Und natürlich aber auch das Thema, das muss alles schneller gehen. Das ist ja auch Thema heute so ein bisschen, warum ist das noch nicht schon alles da? Mhm. Und eigentlich ist die Adoptionsgeschwindigkeit schon wahnsinnig hoch, in klassischen IT-Zyklen gedacht. Mhm. Aber so sage ich mal im Sinne von, was die Technik könnte, auch wirklich jetzt schon könnte, sage ich, und wie wir sie schon im Alltag nutzen, da ist halt durchaus eine Diskrepanz. Mhm. Also, und ich vergleiche jetzt auch mal KI zu den, ich sage mal wirklich Hypes der letzten Jahre. VR, Virtual Reality, das war ein Thema. Wir hatten Blockchain, wir hatten ja so ein paar Sachen, wo ich sage, da war relativ große Hoffnung drauf. Für mich ist ein großer Unterschied jetzt, dass bei KI, warum ich glaube, dass es A, wirklich einen Impact bringt, also wirklich was verändern wird und auch wirklich bleiben wird, ist, wir sehen ganz viele Unternehmen, die KI erfolgreich adoptieren und wahnsinnig effizienter arbeiten. Also wir sehen, dass Unternehmen da nicht nur drüber sprechen und nachdenken, sondern dass es auch wirklich funktioniert. Und das ist für mich eigentlich schon fast der Proofpoint, wie meine Beratung mal schön auf Englisch sagen, also eigentlich der Beweis, dass das nicht nur eine Idee ist, sondern auch wirklich funktioniert und deswegen auch da bleiben wird. Und wie gesagt, ich sehe es ja bei mir im Beratungsalltag auch, wenn ich jetzt am Wochenende KI nutze, wie viel schneller ich bestimmte Sachen machen kann. Mhm. Also die Nützlichkeit ist da.
Ja.
Und wie gesagt, das sind von solchen Sachen wie, ich kann plötzlich in allen möglichen Sprachen Dokumente lesen, verarbeiten, mit anderen Personen sprechen. Im Urlaub hat mir das mehrmals wirklich den Tag gerettet, als ich dann irgendwie plötzlich auf Portugiesisch mich unterhalten konnte. Bis hin zu beim Heimwerken Anleitung bekommen, Support bekommen etc. Oder halt auch dann mal private Projekte programmieren, wo ich sonst 2 Tage gebraucht hätte, geht jetzt irgendwie in 2 Stunden. Mhm. Und denen, da sieht man schon, wo die Reise hingeht und dass das halt wirklich nicht einfach nur eine nette Idee ist, sondern dass das was bringt.
Ja.
Und insofern ist das für mich schon sehr, sehr anders als jetzt die VR-Brille zum Beispiel. Ja. Wo ja dann auch Leute geträumt haben, was man da Cooles machen könnte, aber dann war es dann doch nicht so praktisch im Alltag. Ne? Also, wenn ich zum ersten Mal aufbaut, hat gedacht, wow. Mhm. Und dann irgendwann hat man gedacht, ja, aber will ich das Ding jetzt immer aufhaben, weiß ich nicht.
Ja,
und,
cool.
Und jetzt haben wir eher das Gefühl, dass alle Leute sagen, ich will noch mehr KI, ich will noch, also im Sinne von, ich will, dass sie nützlich für mich ist.
Ja.
Ob wir die wirklich gesellschaftlich überall haben wollen, ist noch was anderes mit der KI. Ob wir jetzt jede Entscheidung abgeben wollen, das garantiert nicht. Aber wie gesagt, die Nützlichkeit ist für mich gegeben.
Ja, okay. Und wie sieht es denn aus? Ich würde gerne mal zu sprechen kommen auf dieses Thema Führung. Viele Mitglieder von uns als Kammer haben ja eigene Büros. Mhm. Die können auch kleiner sein, aber viele Mitglieder sind nicht nur Angestellte, sondern müssen quasi auch ein Büro führen. Und in einer perfekten Welt, sage ich mal, ist es ja so, dass ein Geschäftsführer nicht so die operative Arbeit und das Tagesgeschäft machen sollte, sondern auch viel immer Strukturen schaffen, damit Mitarbeiter dann die Arbeit machen. Was machen Sie denn da für Erfahrungen in Ihren Projekten, beziehungsweise was raten Sie dann Führungskräften, was so jetzt im Groben so zu tun ist, um das eigene Unternehmen quasi dafür aufzustellen, obwohl man kein Konzern ist, der unendlich viel Budget dafür abstellen kann?
Ich würde mal gerne einmal kurz ein bisschen erzählen, was wir so typischerweise machen, dann kann ich es ein bisschen einordnen. Also die Fragen, die wir oft von Kunden bekommen, ist, wo kann ich denn KI eigentlich sinnvoll nutzen, so wo sind die Wertpotenziale? Also wo bringt es mir, sage ich mal, wo gibt es mir Chancen, dass ich wachsen kann? Und das sind oft Themen im Sinne von, ich kann KI natürlich nutzen, um mehr Kunden anzusprechen, schneller meine Services auch vielleicht nochmal ein bisschen besser zu machen oder auch dann, um Kosten zu sparen, weil ich vielleicht bestimmte Prozesse gar nicht mehr so händisch machen muss. Ich brauche vielleicht gar nicht mehr so viele Leute und kann bestimmte Personen dann auf Themen bringen, da haben wir vorhin drüber gesprochen, die jetzt weniger Admin sind und mehr halt irgendwie beim Kunden, mehr bei den Produkten, mehr in der Entwicklung, mehr quasi in der Ideenfindung sind. Also das heißt, wertstiftendere Tätigkeiten, sowohl für die Mitarbeitenden als auch fürs Unternehmen zu finden. Das ist quasi diese Wertpotenzialanalyse. Das Zweite, was wir dann machen, ist zu sagen, wie kommen wir denn da eigentlich hin? Weil allein mal zu wissen, was sind die Anwendungsfälle und wie viel bringen wir die? Wie quantifizieren das auch? Was sind dann die Potenziale? Das zu wissen ist eine Sache, aber dann zu sagen, okay, was muss ich denn dafür tun? Und das ist quasi, sag ich mal, der zweite Bereich, wo wir dann auch Unternehmen, Mittelständler und auch Führungskräften helfen zu sagen, das braucht es jetzt, sage ich mal, an Prozessveränderung, das braucht es vielleicht auch an Training für Mitarbeitenden, Änderung von, sage ich mal, von Teamaufgaben, aber auch quasi, wo muss das Unternehmen sich dann mal neue Strukturenbereiche, Operating Models, wie es so schön heißt, überlegen und natürlich auch, sag ich mal, was braucht es an Technologie an der Stelle und wie kriegt man das zusammen? Und das Thema Change, also wie kriegen wir die Sachen dann auch wirklich dann, wenn sie da sind, in die Nutzung? Davon abgesehen, dass wir uns auch dann Gedanken machen, wo sind vielleicht mal Anwendungsfälle, die man doch mal individuell bauen muss für Unternehmen und die es am Markt nicht gibt. Also im Hintergrund, wir sehen oft Anwendungsfälle bei uns in der Beratung, die sehr, sehr quasi dem Unternehmen helfen, sich entweder sehr, sehr massiv besser am Markt zu positionieren, zu differenzieren, besseren, sag ich mal, Service anzubieten. Oder das kommt total auf die Industrie drauf an. Da guckt man dann sehr auf, sag ich mal, Industriesektorperspektive und was hat das Unternehmen eigentlich vor von der Unternehmensstrategie. Mhm. Und dann zu sagen, gibt es dort KI-Anwendungsfälle, die halt wirklich, wirklich einen Unterschied machen.
Ja,
und das sind typischerweise Anwendungsfälle, die gibt es am Markt so nicht zu kaufen,
weil
es halt eben kein Standardanwendungsfall ist.
Ja.
Oder es sind Anwendungsfälle, wo das Unternehmen sagt, na, das will ich wirklich, das soll meins sein, das ist quasi mein eigentliches Betriebswissen, das will ich jetzt nicht irgendwie nach draußen in die Welt geben oder bauen lassen. Und da kümmere ich mich selbst drum, gerade wenn es halt Themen sind, die dann wirklich dann Umsatzwachstum helfen zum Beispiel. So, und also quasi von der Strategie, sage ich mal, über bis hin zu Use Cases und der Transformation in der Mitte, das sind so die Bereiche, die wir uns anschauen. Und was, zurück zur Frage auch mit den Führungskräften, dieses, in welche Richtung gehen wir auch? Und dann auch, ich glaube, was viel wichtiger wird, ist tatsächlich nochmal die Komponente Mensch im Sinne von Führung, im Sinne von, ich nehme mal meine Mitarbeitenden mit, ich gebe die Richtung vor, Strategie vor, ich helfe aber auch beim Change und bei der Anpassung. Das ist durchaus nochmal sehr viel wichtiger geworden eigentlich. Und das raten wir auch unseren Mitarbeitenden, sobald wir es schaffen, Zeit wegzubekommen von den, ich hänge am Excel rum und ich mache irgendwelche Admin-Sachen, wie nutze ich die Zeit sinnvoll in idealerweise, wie gesagt, für unternehmerische Themen.
Ja. Sind eigentlich, wie ist es Ihrer Erfahrung nach, sind die meisten Führungskräfte, sind die eh so drauf, dass die Bock haben, sich da so reinzugraben und ihre Mitarbeiter motivieren wollen? Oder müssen sie meistens die Führungskräfte noch überzeugen, sich doch jetzt mal zu beschäftigen?
Das ist eine große Bandbreite. Also ich glaube, die meisten Führungskräfte sind schon der Meinung, ja, KI ist ein Thema, damit müssen wir uns beschäftigen und haben dann eher, sage ich mal, die Frage, wie relevant ist das für uns? Also, dass es relevant ist, sagen alle, aber im Sinne von, die Frage eben zu dem Angebot 1 halt irgendwie, wie relevant ist es, wo sind die Bereiche, wo wir es einsetzen können und wie kommen wir dahin? Das sind dann Fragen, die eigentlich immer wieder kommen und wir haben natürlich, sage ich mal, Führungskräfte, die je nachdem auch, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Ich meine, manche Unternehmen sind ja eh schon sehr, sehr digitalaffin, sehr technikaffin und auch da sehen wir dann bei den Führungskräften, dass sie durchaus dann sich auch mit den Themen stärker beschäftigen müssen. Mhm. Also gerade, sage ich mal, so im Medien- und Online-Bereich. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die stärker Richtung physische Produktion, Güter sind, da auch dann gar nicht so den Fokus drauf haben. Klar. Warum auch? Ja. Und insofern ist das jetzt, sage ich mal, eher eine Bandbreite, die aus dem Unternehmen herausgegeben ist und nicht aus den per se und wie gesagt, manche Führungskräfte haben einfach mal mehr oder weniger persönliche Neigung auch zu digitalen Themen. Mhm. Aber wie gesagt, dass das als wichtiges Thema erkannt ist, ist eigentlich durch die Bank weg.
Mhm. Okay, verstehe. Gut, Herr Wesp, wir reden jetzt seit 50 Minuten. Ich würde sagen, wir haben jetzt so den Kernteil, Mittelteil so ein bisschen abgearbeitet. Ich würde gern so ein bisschen rübergehen ins so Spekulieren und ins Freie assoziieren, ja, so ein bisschen. Jetzt können auch Sie nicht in die Glaskugel blicken oder garantiert die Zukunft voraussagen, aber womit rechnen Sie denn, jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass die Entwicklung von KI bezogen auf die Entwicklung von Technik überdurchschnittlich schnell stattfindet. Und wir haben ja auch schon gehört, dass KI sich, das Besondere an KI ist, dass sie sich selber quasi auch weiterentwickeln kann, gegebenenfalls, wenn man sie lässt. Womit rechnen Sie denn so, jetzt wirst du wirklich erstmal nur so in den nächsten Jahren schon bezogen auf, sage ich mal, Mittelstand? Ja. Ob jetzt so in geheimen Labors in China, was da jetzt passiert mit KI, können wir nicht wissen. Aber womit rechnen Sie so in den nächsten Jahren bei uns hier?
Ja. Gut gesagt, also ich meine, die Glaskugel ist immer sehr schwierig, gerade in dem Bereich. Aber was ich glaube, ist, dass das Thema Produkte, Softwareprodukte, Tools, die KI enthalten, das wird unglaublich breit werden. Und ich sag mal so, dass die Nutzung und im Alltag auch sehr viel einfacher wird. Das heißt, dass ich das, was wir heute schon sehen, KI kann mir helfen, E-Mails vorzuschreiben, zu beantworten, Empfehlungen zu geben. Also quasi mein Outlook sagt mittlerweile immer eine ganze Mailbox, was sind die Themen? Und das wird sich, glaube ich, deutlich weiterentwickeln, deutlich reifer werden und auch, sage ich mal, dann auch einfacher zu sein mit Informationen, die ich persönlich habe oder auch mit Unternehmensinformationen zu sicher, und ich glaube, das Thema komme ich auch gleich dazu, zu vereinheitlichen, sodass diese Vorschläge, die proaktiven Vorschläge seitens der KI sehr viel hilfreicher werden. Und ich glaube auch, dass die Automatisierungsmöglichkeiten deutlich besser werden. Ne? Das, was wir am Anfang hatten mit, jetzt ist die KI ja noch eigentlich im Chatbot drin, irgendwo im Chatfenster, und ich mache Text rein, ich tippe irgendwas rein und ich kriege einen Text zurück. Da wird keiner auf Dauer Lust drauf haben. Also diese Chatbots, die jetzt alle irgendwie hochgepoppt sind, die werden wahrscheinlich auch wieder ein bisschen verschwinden im Hintergrund. Mhm. Und ich glaube, dass wir jetzt eben weggehen von, das ist mein E-Mail-Draft, mach mal den hübscher, hin zu, bitte geht durch meinen Kalender durch, mach mal Vorschlag, wann ich neue Termine aufsetzen soll. Also, dass ich dann wirklich so Arbeitsschritte vorgeben kann und die Maschine arbeitet und die KI arbeitet das dann quasi in einem beschränkten Rahmen ab. Also zu sagen, okay, die darf jetzt auf Outlook, die darf jetzt vielleicht keine E-Mail selbst verschicken, aber sie darf bestimmte Vorschläge machen, die darf Termine planen, sie darf irgendwie meine Dokumente gucken, aber das meine ich mit beschränkten Rahmen, dass sie dann bestimmte Arbeitspakete schon automatisch abarbeitet, Angebote vorschreibt, vielleicht Kalkulationen macht. Das glaube ich schon, dass das quasi passiert. Und da sehe ich jetzt auch die großen Tech-Player hingehen, dass sie, sage ich mal, zu diesem, ne, Microsoft sagen, die haben ja ihre Office-Suite mit Word, Excel, PowerPoint. Das war ja quasi so für die breite Industrie- und Mittelstands- und auch Privatpersonenbereich und Markt, sagen, das setzen an ein Feld von Standardsoftware, die einfach zu bedienen ist für bestimmte Aufgabenfelder. Und ich glaube, es wird mit KI auch genauso passieren. Da wird es sozusagen die Standardarbeitspakete geben. Und wir werden, glaube ich, sehr viel klarer wissen, für was wir es brauchen können, was wir es nicht gebrauchen können. Mhm. So, und ich glaube gerade auch in diesem vielen Bereich mit Wissen, Wissensmanagement, da kommt die KI her, sind ja Sprachmodelle, sind ja keine Modelle, die jetzt komplett logisch, mathematisch, super komplexe Sachen gut können. Das können sie auch, aber sie sind vor allem sehr, sehr gut in Sprache. Und ich glaube, da wird noch ein ganzer Bereich irgendwie ausgehen. Und dieses Thema, ich meine, kennen wir ja heute. Wir haben ganz viele Dokumente, Wissen irgendwo vom Unternehmen. Und bis ich die erst wieder gefunden habe, sei es von irgendwie Unternehmensvorgaben über Informationen zu meinem Kunden, irgendwelche Historien mit was für Geschäfte habe ich und was für Verträge hatte ich zum Beispiel in der Vergangenheit mit dem Kunden gehabt. Das ist ja alles mühsame Kleinstarbeit, das mal rauszusuchen. Ich glaube, das wird alles deutlich besser werden von der KI, dass ich sage, ich habe folgende Frage, ich kriege die Antwort, da sind mir jetzt heute schon gute Systeme zu und dass das quasi alles nochmal deutlich besser wird. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr gut auch verstehen werden, wo wir es auch nutzen können, um schneller zu sein und wie gesagt auch, um quasi auch smart einsetzen zu können. Mhm.
So. Und ich würde nochmal, ich weiß nicht, ob Sie da noch quasi, ob Sie das noch so als Ihren Bereich sehen, aber wenn wir jetzt noch weiter rauszoomen,
ja.
Also wir nehmen heute auf, heute ist der 18. Februar und letzte Woche ist in der Wochenzeitung Die Zeit ein großes Interview mit dem scheidenden Ministerpräsident hier von Baden-Württemberg erschienen, ja. Winfried Kretschmann, und da hat er, das habe ich gestern tatsächlich Abend gelesen, da sind wir wieder mit dem Thema, dass ich abends nur auf Papier lese, und da hat er einen interessanten Satz gesagt, zwar hat er gesagt, er findet nach wie vor Baden-Württemberg, also unser Bundesland hier, konkurriert eher mit Kalifornien und Shenzhen als mit irgendwelchen anderen Weltregionen. Und klar, mir fällt da jetzt dann auch SAP ein, die ja im Schwarzwald, glaube ich, sitzt. Aber würden Sie sagen, das stimmt so? Also sind wir strukturell von Investitionen, staatlicher Förderung, was weiß ich, Internetkabeln oder einfach strukturell, sind wir wirklich so weit und so gut und so konkurrenzfähig aufgestellt, als dass wir so in dieser Größenordnung so skalieren können?
Ja und nein, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß, weiche Antwort. Also, ich glaube, wir sind, wo wir nicht gut sind. Wo wir sind nicht gut oder nicht gut genug, meiner Meinung nach, im Thema Risikokapital und Förderung von innovativen Unternehmen. Wir sind sehr, sehr gut innovativ zu sein und auch Unternehmen zu gründen. Es ist aber oft in Deutschland dann die Herausforderung oder die Anforderung auch von wegen, das muss dann relativ schnell sich selbst tragen und die Unternehmen müssen relativ schnell irgendwie selbst Geld machen. Und auch hier in der Region, ich glaube, das sind mal gute Beispiele. Da haben wir sehr, 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 sehr erfolgreiche, eigentlich Marktführer auch im Mittelstand weltweit für alle möglichen Technologien und Produkte. Also das Thema Innovationskraft, das ist durchaus gegeben. Mhm. Wir sind halt nicht gut drin, in Unternehmen zu fördern, die erstmal einen wahnsinnig hohen Kapitalbedarf haben, weil sie eben so, sag ich mal, dann gewisse Anlaufzeiten brauchen oder auch gewisse Risiko haben. Also ich glaube, da gibt es eine gewisse Risiko-Aversität an der Stelle. Thema Infrastruktur und sonst Internetkabel. Ich meine, wir haben in Frankfurt DCX2 von Equinix, ist der schnellste Internetknoten der Welt. Mhm. Also ist gegeben. Wir haben, wie gesagt, letztes Jahr noch in Frankfurt gewohnt, da hatten wir einen kleinen Mietgarten, da hat man tatsächlich einen Blick auf das Rechenzentrum. Ich kenne das auch von innen. Okay. Und ich weiß, dass auch da die ganzen Hyperscaler angesiedelt sind. Also ich sag mal, seitens Infrastruktur sind wir gut aufgestellt.
Ja.
Und wenn ich jetzt auch mal schaue, hier zum Beispiel die Schwarzgruppe, Heilbronn, wir investieren ja auch extrem viel gerade in das Thema KI-Bereich
und rein. Campus, der entstehen soll.
Da wird wahnsinnig viel, ist halt gerade im Aufbauen. Und ich auch glaube, das Thema eigenständige KI oder eigenständige IT-Infrastruktur wird jetzt ja auch, sage ich mal, seit ein, zwei Jahren auch aufgrund der Geopolitik deutlich stärker diskutiert. Also ich glaube, dass wir da auch nachholen und aufholen, zu sagen, wir brauchen auch wieder mehr, sag ich mal, innerhalb von Europa. Vielleicht jetzt nicht in Deutschland, sondern das muss man, glaube ich, schon europäisch denken. Aber da haben wir durchaus ein Thema. Und wir haben eigentlich auch gute KI-Forschung, die ist aber halt auch, sag ich mal, nicht ganz so prominent, wie es jetzt sonst in Amerika ist. Yeah. Und da könnte wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr gefördert werden finanziell. Yeah. Aber ich sag mal so, Rechenzentrum, kann man nach Jülich schauen, einer der durchaus weltweit mitführenden Forschungszentren, was Supercomputer angeht. Also wir haben schon die richtigen Komponenten. Ich glaube, wo wir auch noch ein bisschen Thema haben, ist das Thema Chips. Mhm. Also Chipfertigung, ja. Aber das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz komplexes Thema, dass ja im Prinzip aktuell die meisten Fabriken in Taiwan sitzen. Mhm. Aber per se, sage ich, glaube ich mal, sind wir jetzt schon ganz gut unterwegs. Natürlich bei weitem nicht so, sage ich mal, also ganz so stark wie Amerika oder auch China. Und wie gesagt, wenn man China schaut, ich war mittlerweile auch ein bisschen beobachtet. Ich habe ja gesagt, viel Forschung kommt aus dem Open-Source-Bereich. Mhm. Und die Anzahl an KI-Software und KI-Komponenten, die mittlerweile nur noch online auf Chinesisch zu finden ist, die aber wirklich gut sind, das steigt rasant an. Das heißt, auch da sehen wir, dass auch durchaus die Region sehr viel selbstbewusster auftritt mittlerweile und auch da ganz viel gefördert wird. Mhm. Aber ich glaube, das Thema, und deswegen, um dann nochmal zu dem Interview zurückzukommen, was wir ja schon sehen, ist, dass auch der Mittelstand sehr innovativ ist, dann trotzdem auch in der Vergangenheit Digitalisierung, Technik auch in Produktionslinien zu bringen und das dann wirklich, sag ich mal, auch dann durchzuoptimieren. Insofern glaube ich, das wird da auch passieren. Wir sind halt nicht so gut im Werbungsmachen. Wir können es jetzt nicht breitbängig hin sagen, was wir jetzt irgendwie Tolles gemacht haben. Da ist das Silicon Valley deutlich besser. Mhm. Aber dann die Themen ernsthaft zu skalieren, da sind wir, glaube ich, schon gar nicht schlecht.
Mhm. Sind Sie eigentlich privat oder von Ihrer Innovationsdenke her, ich sag mal so, dass in Kalifornien immer so, war es jetzt ganz oft so, dass das immer so aufgehangen wurde an so Persönlichkeiten, die dann auch so ganz starkes Sendungsbewusstsein hatten und so wirklich auch sich medial auch krass inszeniert haben, auch bewusst. Haben Sie das Gefühl, jetzt mittlerweile werden diese Persönlichkeiten irgendwie immer ambivalenter so oder erfahren auch immer mehr Kritik? Haben Sie das Gefühl dieser Art, dieser amerikanische Art, dass man, sage ich mal, immer jemand ein Gesicht hinstellt, was in meiner Wahrnehmung so ein bisschen mit Steve Jobs so angefangen hat, dass man ein Gesicht dahinstellt, der dann wirklich auch, sage ich mal, als Mensch so die Menschen so begeistert. Halten Sie das für einen Innovationstreiber oder halten Sie es für konstruktiv oder sind Sie eher so drauf, dass Sie sagen, ich finde, das sollte so in Strukturen verbleiben. Also das sollte dann immer so die Bundesregierung dann irgendwie so regulieren und so. Und diese Persönlichkeit, die immer so versucht, dann so als Mensch so zu senden, das ist eher wie...
Ja, jetzt ist die Frage, ob das eine Technikthematik ist oder ob das nicht, sage ich mal, so ein Zeitgefühl ist, dass wir gesellschaftlich eigentlich eher so ticken und jetzt wieder auf innovative, inspirierende Persönlichkeiten schauen. Mhm. Das ist, glaube ich, ich sag mal so, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, es hat ja zwei Komponenten in Amerika. Das eine ist zu sagen, wir machen jetzt mal Begeisterung, weil wir brauchen Kapital, Risikokapital, um weiterzumachen. Mhm. Aber es hat durchaus seinen Wert, wenn man komplizierte Technik trotzdem, sage ich mal, auf einer emotionalen Ebene verkaufen oder auch quasi Begeisterung verschaffen kann. Mhm. Ich meine, das war ja bei Apple auch das Erfolgskonzept. Ja, man kann jetzt ganz technisch über das iPhone sprechen, kann aber auch sagen, wow, das macht meinen Alltag total toll und schaut mal, wie cool das ist. Also insofern ist das, glaube ich, schon gar nicht schlecht, aber es kommt halt aus verschiedensten, hat verschiedene Hintergründe, glaube ich.
Ja, voll. Ja.
Und wie gesagt, was für mich aber trotzdem auch ein Punkt ist, das wollte ich einmal noch sagen, wir haben jetzt viel über Mittelstand gesprochen, wir haben viel über Mitarbeitenden gesprochen. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, einer der Treiber für KI-Adoption wird aus meiner Sicht eben halt, und das wäre, was ich ein paar Mal gesagt habe, jetzt nicht unbedingt nur der, wir sind effizienter sein, sondern auch durchaus viel aus der Markt, aus der Gesellschaft, aus dem Gesellschaftlichen kommen. Also was wir heute schon sehen, auch bei uns durch Umfragen und Beratungstätigkeiten mit Kunden ist, dass Konsumenten, wie es so schön heißt, also Menschen wie Sie und ich, ChatGPT und andere KI-Tools nutzen ganz stark, um sich Kaufentscheidungen schon mal, Kaufsupport, Informationsbeschaffung, welches Produkt soll ich kaufen, Produktsuche, Preisvergleich, das nutzen. Und dass ich schon glaube, dass aus der Konsumentensicht durchaus ein Druck kommen wird, auch das Unternehmen sich in die KI-Zukunft begeben. Einfach damit das gut zusammenspielt oder damit ich halt auch schnell Informationen bekommen, Antwort vom Unternehmen bekomme und da wird, glaube ich, durchaus, sage ich mal, eher so Anführungszeichen vom Markt nochmal der Druck kommen.
Ja, okay. Gut, Herr Wesp, zum Abschluss, wir sind jetzt gerade so ein bisschen fast schon wieder abgebogen Richtung Konzerne, wollten wir eigentlich nicht, aber ist vielleicht auch kaum zu trennen von KI. Zum Abschluss vielleicht dann doch nochmal die Bitte, was würden Sie quasi Mittelständlern, kleineren, normaleren Mittelständlern mitgeben über KI, was die vielleicht noch nicht wissen, aber wissen sollten?
Also was würde ich sagen? Also zusammenfassend aus meiner Sicht, ja, ist technologisch ein wahnsinniger Sprung. Ich würde es aber eher aus der Nützlichkeitsbrille betrachten, sich davon nicht abschrecken lassen. Das heißt, auch der Mittelstand sich durchaus mit beschäftigen, sollte und muss, aber eher aus einer Neugierbrille, aus einer Interessensbrille und ein bisschen selbstgetrieben im Sinne von, wo können wir es denn eigentlich nutzen, auch unter dem Wissen, dass es halt eben nicht jetzt fertig ist, sondern sich durchaus weiterentwickelt und es halt einfach eine Änderung der Arbeitsweise und Kultur mit sich bringen wird. Aber so ein bisschen, sag ich mal, ich fand ein schönes Vergleich, hieß KI wird sein wie Elektrizität. Am Anfang war es in Spezialgebieten nur unterwegs und mittlerweile ist es überall und es hat sich so reingeschlichen und natürlich gehen wir heute damit um und sagen, das gehört zum Alltag dazu. Und ich glaube, so würde ich es auch eh nicht betrachten. Wahrscheinlich ist die Geschwindigkeit etwas schneller als mit Strom wie damals, aber so würde ich es auch sehen, dass wir dann KI in Tools in meinem Handy irgendwo im Hintergrund haben und es wird Teil vom Alltag und so würde ich drauf gucken. Das heißt trotzdem, dass wir überlegen müssen, wie wir mit umgehen, aber ich würde das jetzt nicht aus einer Ehrfurchtsbrille betrachten.
Okay, gut, sehr schön. Herr Wesp, vielen Dank, dass Sie da waren. Es war ein tolles Gespräch. Wir könnten noch lange weiterreden.
Man kann sagen, die Zeit ging jetzt sehr schnell.
Ja, voll. Gerade weil ja auch dann KI, weil, also es ist immer so eine Binsenweisheit, aber irgendwie, ich habe jetzt auch schon wieder das Gefühl bekommen, okay, einfach nur die KI gibt's nicht so. Es kommt halt drauf an, was man meint irgendwie. Das ist so, wie wenn man immer so sagt, die Medien gibt's aber nicht. Die Zeitung ist was anderes als Facebook oder so. So habe ich das Gefühl, ist es ja auch bei KI.
Genau, also für mich, ich spreche da gern vom Werkzeugkasten. Wir sprechen manchmal von alter, traditioneller KI oder numerischer KI und Sprach-KI, aber es ist quasi eine neue KI-Modellklasse und die man ja trotzdem auch in Zusammenspiel und sehr gemischt und in verschiedenen Bereiche einsetzen kann. Insofern, genau, es gibt nicht die eine KI und manchmal braucht es auch nicht die große KI, sondern reicht auch eine kleine Automatisierung, aber es ist für mich ein Teil vom digitalen Werkzeugkasten, der sehr mächtig ist, aber halt eben nicht nur alleine betrachtet werden kann.
Ja. Okay. Also vielen Dank, dass Sie
da waren.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Der Inchcast ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg.